Willkommen zu dieser Folge von Parallelwelt Palästina, eurem Podcast über Palästina auf Deutsch. Wie immer mit mir im Studio ist Michael.
Hallo.
Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, wollten wir uns bei euch für die bisherigen Spenden bedanken und euch auch einen kleinen Überblick geben, was wir eigentlich mit denen so machen. Zuallererst konnten wir dank euch unsere Mikros und die Kosten für unsere Podcast-Hosting-Plattform zurückzahlen. Beides hatten wir davor aus unserer eigenen Tasche gezahlt. Außerdem konnten wir Tare Bakonis Buch Hamas Contained kaufen. Das Wissen daraus werden wir vor allem in der nächsten Folge reinbringen. Und damit wir in der Zukunft Bilder aus Israel und Palästina verwenden können für ein weiteres Projekt, das wir hoffentlich bald vorstellen können, haben wir einen Teil eurer Spenden an Active Stills und dem palästinensischen Fotografen Mohammed Sanun gespendet, der sich derzeit im Gazastreifen befindet. Wir sind euch für jede Spende sehr dankbar. Du möchtest auch spenden? Dann schick uns einfach eine E-Mail an parallelweltpalästina@gmail.com oder schreib uns eine DM über Instagram. Du kannst uns auch spenden über ko-fi.com, das ist ko-fi.com/parallelweltpalästina. Wir bringen euch heute eine Grundlagenfolge über Gaza. Diese Folge war eigentlich für die offizielle Staffel 2 geplant, aber die jetzigen Ereignisse haben uns eingeholt. So sehr eingeholt, dass wir natürlich gemerkt haben, dass unser ursprüngliches Konzept von verschiedenen Staffeln gerade ein bisschen überworfen wurde, weil die letzten 2,5 Monate natürlich viele Sonderfolgen gefordert haben. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt endlich über Gaza reden, und zwar über die Geschichte hinter dem Gazastreifen, aber auch was die Belagerung des Gazastreifens eigentlich ist und was sie für PalästinenserInnen bedeutet hat. Vor dem 7. Oktober hätte ich Gaza von zwei Perspektiven beschrieben. Einmal, dass die 16-jährige israelische Militärblockade des Gazastreifens dazu geführt hat, dass mehr als 2,3 Millionen palästinensische Männer, Frauen und Kinder auf einem Gebiet von nur 40 Kilometer Länge und 9,5 Kilometer Breite gefangen sind. 4 von 5 Bewohnern des Gazastreifens sind aufgrund der Massenarbeitslosigkeit, der extremen Armut und der durch die Knappheit verursachten Preissteigerungen für Lebensmittel auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die anhaltende Blockade des Gazastreifens durch Israel ist eine Form der kollektiven Bestrafung und stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Die Situation im Gazastreifen hat sich durch die generelle Schließung des Grenzübergangs Rafah durch die ägyptische Regierung noch verschlimmert. Allerdings trägt Israel als Besatzungsmacht die Hauptverantwortung für das Wohlergehen der Bewohner des Gazastreifens. Dann hätte ich noch einen Zusatz gebracht. Und der ist auch sehr wichtig. Und dafür liest Michael eine Geschichte aus dem Buch von Tare Bakuri vor.
Gaza hat sich geweigert, sich der israelischen Besatzung und der Plünderung des palästinensischen Landes zu beugen, während andere palästinensische und arabische Führer nachgegeben haben. Gaza selbst ist zu einer Quelle des Stolzes für ihre Bewohner geworden, die ihren bewaffneten Widerstand gegen Israel aufrechterhalten. Für diejenigen, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben, ist sie nun eine beschämende Erinnerung. Araber und Palästinenser in anderen Teilen der Welt haben weggeschaut, als sie unaufhörlich und gnadenlos bombardiert wurde. Israel hat all seine Bemühungen darauf konzentriert, sie zu beschämen und zu brechen. Denn es bleibt der einzige stolze Teil Palästinas, der sich weigert, aufzugeben. Man braucht nur durch die Straßen von Gaza zu gehen, um den Stolz der Menschen auf den Widerstand zu spüren. In zahllosen Gesprächen wurde ich daran erinnert, dass die israelische Armee zwar zu jedem Haus in Westjordanland fahren und dessen Mitglieder verhaften kann, sogar zum Haus des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, dass sie aber keinen Fuß in den Gazastreifen setzen kann, zumindest nicht ohne eine Tracht Prügel einzustecken. Dieser Landstreifen gilt als unbefleckt, palästinensisch und von der israelischen Besatzung unberührt. Zitat Ende. Und das schrieb er übrigens 2017, jetzt nicht in den letzten 2 Monaten.
Natürlich hat sich nach dem 7. Oktober sehr viel verändert, unter anderem, dass Israel das erste Mal seit 2014 wieder Bodentruppen in den Gazastreifen geschickt hat. Aber dazu später mehr. Ich glaube, wir steigen erst einmal in die Geschichte des Gazastreifens ein, denn die geht natürlich über Leid und Krieg weit hinaus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die drittälteste Kirche der Welt in Gaza steht?
Naja, stand. Mitte Dezember wurde sie in israelischen Angriffen komplett zerstört.
Oder dass sogar ein paar Deutsche auf dem Friedhof für gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs im Norden Gazas liegen, um den sich seit 100 Jahren dieselbe palästinensische Familie kümmert. und dass Gaza-Stadt eine der meisten KünstlerInnen pro Einwohnerzahl der Welt hat, darunter viele DichterInnen und MalerInnen. Deshalb jetzt Gazastreifen, eine kleine Geschichte. Der Gazastreifen ist ein ziemlich junges geopolitisches Konzept, aber das Gebiet hat eine jahrtausendealte Geschichte. Wie andere Landflächen in der Gegend war Gaza immer wieder umkämpft von Ägyptern und Assyrern, Griechen und Arabern, Mongolen und Mameluken und im letzten Jahrhundert von Türken und Briten. Ende des 19. Jahrhunderts befand sich das Osmanische Reich in einem Modernisierungsprozess, der Provinzen wie Palästina für eine stärkere wirtschaftliche und kulturelle Durchdringung durch Europa öffnete. In dieser Zeit, der Blütezeit des Hochimperialismus, kam der Zionismus auf palästinensischen Boden. Darüber haben wir ja schon ein bisschen geredet. Der Gazastreifen war zwar nie ein bevorzugter Ort für zionistische Ansiedlungen, doch gab es in Gaza-Stadt eine kleine, aber seit langem bestehende jüdische Gemeinde und in dem Gebiet mehrere jüdische Siedlungen, darunter Kfar Darom, die während der britischen Mandatszeit, also so 1917 bis 1948, gegründet und nach 1967 wieder aufgebaut wurden. Wieso konnte Israel erst nach 1967 seine Siedlungen im Gazastreifen wieder aufbauen? Weil im israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1947 bis 1949, das war auch die Zeit, wo wir über die Nakba geredet haben, Ägypten den Gazastreifen eingenommen hat. Gefangen mit den ägyptischen Soldaten waren auch fast 200.000 palästinensische Zivilisten, die während der Nakba geflohen sind. Deshalb sind bis heute 70% der PalästinenserInnen im Gazastreifen Flüchtlinge. Während dieser Zeit kam auch noch der Einfluss der ägyptischen Muslimbrüder nach Gaza, aber diesen Punkt werden wir noch mehr in der nächsten Folge besprechen, da dies auch der Ursprung der Hamas ist. Die ägyptische Herrschaft zwischen 1948 und 1967 war grausam, rassistisch und korrupt. Alle Hoffnungen der Flüchtlinge auf Rückkehr waren gescheitert. Seitdem symbolisieren die Flüchtlingslager im Gazastreifen zum Beispiel das Marazi-Camp, aus dem einer meiner besten Freunde herkommt, oder das Shati-Camp, das ununterbrochene Leid der Tausenden von Männern, Kindern und Frauen, die gezwungen sind, sich einen so begrenzten Raum und so begrenzte Ressourcen zu teilen. Aus diesem Grund nehmen die Lager im Gazastreifen einen so zentralen Platz in der Geschichte des Konflikts ein. Sie sind Ort des Widerstands gegen die Besatzung und des Kampfes gegen die eigentliche Ursache für ihr Schicksal. 1967, im Junikrieg, auch Sechstagekrieg genannt, drängte Israel die ägyptische Armee zurück und ist seither Besatzungsmacht des Gazastreifens. Wie bereits erwähnt, gab es den Gazastreifen als geopolitischen Begriff von 1948 eigentlich nicht. Worüber reden wir jetzt also, wenn wir über den Gazastreifen reden? Den Gazastreifen kann man sich so ungefähr so vorstellen. Ein langer, aber schmaler Landstreifen entlang der Mittelmeerküste. Im Norden befindet sich die größte Stadt, Gazastadt, mit dem größten Krankenhaus, dem Schieferkrankenhaus. Im Süden befinden sich Rafah und Khan Yunis. Der Grenzübergang Rafah führt nach Ägypten. Erez und Kerem Shalom sind die Hauptübergänge nach Israel. Diese werden natürlich nicht von der Hamas als Regierung des Gazastreifens kontrolliert. Je nach politischer und wirtschaftlicher Lage werden diese Übergänge deshalb geöffnet und geschlossen, inklusive stundenlanger Wartezeiten und Erniedrigungen am Übergang. Im Süden befand sich übrigens auch mal der Flughafen von Gaza, der Gaza International Airport. Am 4. Dezember 2001 bombardierte Israel die Radarstation und den Kontrollturm. Und am 10. Januar 2002 zerstörten Bulldozer die Start- und Landebahn, sodass der Flughafen nicht mehr betrieben werden konnte. Und was noch viele nicht wissen, nach der Besetzung des Gazastreifens durch Israel im Jahr 1967 war eine der ersten Maßnahmen die Zerstörung des Bahnhofs von Gaza. Dieser Bahnhof verband den Gazastreifen mit der Levantregion und diente auch nach der Nakba 48 noch als Verbindung zwischen Gaza und Ägypten. Aber jetzt kommen wir zu den Jahren nach 1967. Seit 1967 hat Israel auch immer striktere Bewegungseinschränkungen eingeführt. Die Harvard-Professorin Sarah Roy hat bereits Ende der 80er geschrieben, dass Teile Gazas für den Bau von jüdischen Siedlungen genutzt wurden oder dass palästinensische Fischerleute immer weniger Fische fangen können, weil Israel eine Fangsperre von morgens bis abends durchsetzt.
Aber die strikten Einschränkungen kommen vor allem seit den 90ern im Zuge der ersten Intifada. Davor konnten Menschen aus den besetzten Gebieten in Israel gehen und umgekehrt. Das hat die Gebiete in vieler Hinsicht im Alltagsleben zu einem Teil von Israel gemacht. Menschen aus dem Süden Israels erzählen heute noch darüber, wie sie früher in Gaza einkaufen gegangen sind.
Und damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der absichtlichen Deentwicklung des Gazastreifens und die Abhängigkeit Gazas von der israelischen Wirtschaft. Die israelische Regierung argumentiert, dass sie die Wirtschaft des Gazastreifens positiv beeinflusst hat. Da muss ich kurz hinzufügen, dass das sehr oft ein Punkt ist, den Kolonialherren und imperialistische Führer immer wieder anbringen, um sozusagen für ihre Regierung oder für ihren Kolonialismus zu werben. Im Sinne von, wir haben doch Modernisierung gebracht. Und wenn man das oberflächlich jetzt hat im Sinne des Gazastreifens und der Wirtschaft betrachtet, könnte man ihnen sogar recht geben. Ein höheres Einkommensniveau und Bruttoinlandsprodukt seit der israelischen Besatzung hat wiederum zu höheren Konsumausgaben geführt, wie zum Beispiel der höhere Anteil an Radios, Fernsehern, Öfen, Kühlschränken, Privatautos und Wohnungen innerhalb des Gazastreifens. Die Kritiker der Besatzung sagen aber, dass die strukturelle Integration des Gazastreifens in die israelische Wirtschaft Gaza schadet und nur Israel zugutekommt. Das macht nämlich Gaza anfällig für und abhängig von Ereignissen innerhalb Israels. Außerdem kann man auch Wohlstand erreichen, ohne dass sich die Wirtschaft wirklich entwickelt. Zum Beispiel gab es kein Wachstum in der Landwirtschaft und dem Industriesektor. Die israelische Wirtschaft hat von den Veränderungen profitiert, weil zeitweise etwa die Hälfte aller Palästinenser im Gazastreifen nicht in Gaza, sondern in Israel gearbeitet haben. Und die Verfügbarkeit eines großen Pools an un- oder nur angelernten Arbeitskräften hat Israel eine Arbeiterreserve verschafft, die es ohne großes Risiko für die eigene Wirtschaft nutzen kann. In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs zum Beispiel hat sich die Verfügbarkeit großer Ressourcen an Arbeitskräften aus Gaza stabilisierend auf die Löhne in Israel ausgewirkt und in Zeiten der Rezession als Auffangbecken für überschüssige Arbeitskräfte gedient. Das heißt im Klartext, die Arbeiter aus Gaza werden arbeitslos, die israelische Gesellschaft bleibt von der Arbeitslosigkeit aber relativ unberührt. Die Abhängigkeit des palästinensischen Arbeitsmarktes von der Wirtschaft Israels macht den palästinensischen Arbeitsmarkt natürlich extrem anfällig für die politische, soziale und wirtschaftliche Situation Israels.
Und die besetzten Gebiete, nicht nur Gaza, sondern auch die Westbank, fungieren für Israels Wirtschaft auch als Konsummärkte, die israelische Währung benutzen und damit vor allem israelische Produkte kaufen, während sie nur begrenzt konkurrierende Produkte importieren können.
Wie bereits angesprochen, gab es seit 1967 auch jüdische Siedlungen im Gazastreifen. Siedlungen wurden nicht willkürlich gebaut. Sie waren, wie auch auf dem Westjordanland, sehr strategisch platziert. Die größte Gruppe von Siedlungen war der Katif-Block oder Gush Katif, der sich entlang der südlichen Küste des Gazastreifens befindet. Diese Siedlungen blockierten den Zugang zur Küste von den großen palästinensischen Städten Khan Yunis und Rafah aus und zementierten die israelische Kontrolle an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza. Eine weitere Gruppe von Siedlungen befand sich entlang der nördlichen Grenze des Gazastreifens zu Israel und dehnte die israelische Präsenz von der Stadt Ashkelon, also innerhalb Israels, bis an die Ränder von Gaza Stadt aus. Netzarim, Kfar Darom und Morag lagen strategisch günstig im Herzen des Gazastreifens entlang einer Nord-Süd-Achse und schufen einen Rahmen für die israelische Kontrolle über das Gebiet und seine Hauptverkehrsroute und erleichterten Israels Fähigkeit, den Gazastreifen in einzelne Gebiete aufzuteilen und deren Bewohner zu isolieren. Darüber hinaus kontrollierten die Siedler erstklassiges Agrarland, einige der wichtigsten Grundwasserleiter des Gebiets und etwa ein Drittel der gesamten Küstenlinie des Gazastreifens. Und all das mit nur ca. 8000 SiedlerInnen neben 2 Millionen PalästinenserInnen. Wieso gibt es aber heute keine jüdischen Siedlungen mehr im Gazastreifen? Weil die israelische Regierung unter Ariel Sharon alle SiedlerInnen 2005 gezwungen hat, den Gazastreifen zu evakuieren, und er zog auch sein Militär aus dem Gazastreifen zurück.
Und es dürfte vielleicht überraschen, dass das unter Ariel Sharon, einem großen Freund und Komplize der Siedlerbewegung, stattfand. Das hat auch tatsächlich zu einer Spaltung seiner rechten Likud-Partei geführt und wurde von vielen aus der Mitte und von Mitte-Links unterstützt. Auch von mir als Jugendlicher. Aber die Gründe, warum Sharon und Co. das machen wollten, waren keineswegs eine progressive Bestrebung, die Besatzung zu beenden und Frieden zu ermöglichen. Vielmehr ging es darum, den sogenannten Friedensprozess hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung mit einer einseitigen Aktion zu beenden, die über die Köpfe der palästinensischen Autonomiebehörde hinweg durchgezogen wird und einen Teil der palästinensischen Bevölkerung herauszuseparieren, für die Israel dann angeblich keine Verantwortung mehr hat. Dabei spielt eine demografische Logik eine große Rolle. Wenn man alle Palästinenserinnen in Israel-Palästina zusammenzählt, sind es ein bisschen mehr Palästinenserinnen als die Israelis. Aber ohne die Menschen im Gazastreifen sind die Israelis in der Mehrheit. Außerdem sollte den Israelis gezeigt werden, wie schwer es ist, SiedlerInnen zurückzuziehen, damit niemand mehr auf die Idee kommt, die noch viel größere Siedlungen in der Westbank je abzubauen.
Seit 2005 hat Israel im Gazastreifen ein ungewöhnliches und vielleicht auch beispielloses Experiment kolonialen Managements durchgeführt. Es hat versucht, die Palästinenser dort von der Außenwelt zu isolieren, sie völlig abhängig von externen Wohlfahrtsorganisationen zu machen und Israel von der Verantwortung für sie freizusprechen. Als Sharon den Rückzugsplan im Jahr 2004 erstmals vorstellte, bemerkte der israelische Kolumnist Akiva Aldar, dass er verblüffende Ähnlichkeit mit dem Bantustan-Plan habe, bei dem Apartheid Südafrika einen Großteil der einheimischen Bevölkerung in eine Reihe von voneinander getrennten, eingeschlossenen Enklaven konzentrierte. Die Hoffnung war, dass die Illusion von Unabhängigkeit oder Autonomie für schwarze Südafrikaner, die in diesen Homelands lebten, die internationale Kritik am Apartheid-Regime besänftigen würde. Übrigens gibt es auch jetzt, während diesem genozidalen Angriff auf Gaza, vereinzelte Stimmen, den Gazastreifen wieder zu besiedeln. Viele davon von eben diesen ehemaligen SiedlerInnen, die 2005 rausgezogen wurden.
Wobei ich sie gar nicht als so vereinzelt und unwichtig wahrnehme. In letzter Zeit haben sich dazu mehrere Regierungsminister ausgesprochen. Nicht nur der faschistische Polizeiminister Ben-Gvir, sondern auch der angeblich liberale Bildungsminister Yoav Kish von der Likud. Andere Minister haben schon vor dem Krieg diesen Wunsch geäußert und in den Reihen der Regierungsparteien gibt es noch mehr Vertreter dieser Idee. Und selbst die Minister, die nicht direkt von einer Neubesiedlung sprechen, sprechen von einer langfristigen Kontrolle über den Streifen. Eine Umfrage eines zionistischen Thinktanks, die Mitte November unter Israelis durchgeführt wurde, ergab, dass etwa ein Drittel die volle israelische Kontrolle über den Gazastreifen befürworten und etwa ein Viertel die Rückkehr nach Gush Katif.
Und ich glaube, hier sollten wir jetzt nochmal über die Besatzung reden. Viele Israelis und auch Deutsche glauben, dass sich Israel mit der Umsetzung des Rückzugsplans im Jahr 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen und keinen Einfluss mehr auf die Geschehnisse im Gazastreifen hat, geschweige denn dafür verantwortlich ist. Gleich ein Jahr, nachdem Israel seine Siedlungen aufgelöst hat, hat die Hamas die palästinensischen Wahlen gewonnen und nach einem Bürgerkrieg die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen. Über die Hamas selbst reden wir ausführlicher nächstes Mal. Aber die israelische Antwort darauf war unter anderem, den Gazastreifen unter Blockade zu setzen. Bis heute verweigert Israel den See- und Luftzugang von und nach Gaza und kontrolliert die ganzen Übergänge zu Land, mit Ausnahme von Rafah und dem Salah ad-Din-Tor, die von Ägypten kontrolliert werden.
Und was ich erst vor wenigen Tagen dazugelernt habe, ist, dass Israel die ganze Zeit den Grenzübergang zu Ägypten indirekt mitkontrolliert. Israelische Behörden prüfen live per Videoschalte, wer dort durchgeht, und können jeden Übergang blockieren. Sie können auch einseitig den Grenzübergang komplett schließen, indem sie einfach ihre Mitarbeit einstellen.
Israel kontrolliert die Zufuhr von Strom und Wasser in den Gazastreifen und hat damit erheblichen Einfluss auf das Alltagsleben. Israel beschränkt auch die Einfuhr von Waren in den Gazastreifen über den Grenzübergang Kerem Shalom und verlangt zu wissen, wofür die Waren bestimmt sind, wer sie erhalten wird und wer sie bezahlt hat. Israel entscheidet, welche in Gaza produzierten Waren außerhalb des Streifens verkauft werden dürfen, wie viel davon, wann und wo. Die Listen der verbotenen Güter und Lebensmittel ändern sich immer wieder ganz willkürlich und die Absurdität dahinter ist deutlich zu erkennen, wenn man sieht, welche Gegenstände schon auf der Liste standen. Und da stelle ich dir, Michael, die Frage, kannst du dich noch an eine dieser absurden Gegenstände erinnern?
Ja, also eine Zeit lang durfte ausgerechnet gemahlener Koriander nicht rein. Und Pasta durfte nicht rein, während Reis erlaubt wurde, bis der damalige US-Senator John Kerry davon erfahren hat und die US-Regierung eingeschaltet hat, um Pasta wieder zu erlauben. Kein Scherz. Es gab Zeiten, da durfte Holz für Hausmöbel rein, aber kein Holz für Fensterbau. Trockene Früchte und Fruchtkonserven nein, frische Früchte ja. Schreibmittel nein, Putzmittel ja. Aber die meisten absurden Einschränkungen auf Konsumgüter wurden ca. 2010 aufgehoben. Seither werden stattdessen praktisch alle Güter verboten, die irgendwie als potenziell für militärische Zwecke geeignet vorgestellt werden, nur können. Was auch die meisten Baumittel betrifft und viele Geräte.
Diese weitreichenden Beschränkungen werden aber schnell lebensgefährlich. Der Mangel an einigen für den Gesundheitssektor wichtigen Gütern, darunter Röntgengeräte, chemikalienhaltige Güter wie Desinfektionsmittel, USV-Geräte, die für den ununterbrochenen Betrieb lebensrettender Geräte benötigt werden, und Materialien, die für die sichere Entsorgung von Geflügel benötigt werden, das von der Vogelgrippe befallen ist, hat sich natürlich erheblich auf die grundlegende Gesundheitsversorgung ausgewirkt. Einfuhrbeschränkungen gelten auch für eine Reihe von Gütern, die für den palästinensischen Zivilschutz und andere Akteure, die auf Notfälle reagieren, lebenswichtig sind. Zum Beispiel Krankenwagen, Bohr- und Hebegeräte, Kurbeln und Wasserpumpen, die für Überschwemmungen benötigt werden. Zwar ist es internationalen Organisationen gelungen, mit Genehmigung der israelischen Behörden einige dieser Güter in den Gazastreifen einzuführen, doch haben sich das Genehmigungsverfahren, die Überwachung und die Lagerungsanforderungen als beschwerlich erwiesen, die Umsetzung verzögert und die Kosten erhöht. Viele nennen die Besatzung des Gazastreifens deshalb ferngesteuerte Besatzung. Dieser Begriff der ferngesteuerten Besatzung unterstreicht auch die zunehmende Rolle von Technologie, im Gegensatz zu Fußsoldaten, bei der Überwachung und Kontrolle. Selbst die Technologie, die von den Palästinensern im Gazastreifen im Alltag genutzt wird, ist ein Raum der Kontrolle. Die technologischen Infrastrukturen sind Teil des israelischen Kontrollapparats über die Menschen im Gazastreifen. Ein Telefongespräch über ein Festnetztelefon, selbst zwischen Gazastadt und Khan Yunis, wird durch Israel geleitet und kann problemlos überwacht werden. Der Internetverkehr wird über Vermittlungsstellen außerhalb des Gazastreifens weitergeleitet. Selbst bei den Mobiltelefonen müssen die Anrufe irgendwann durch die israelischen Backbones laufen. Wie vieles andere im Gazastreifen wird auch die Telekommunikationsinfrastruktur durch die israelische Politik eingeschränkt. Das sieht man übrigens auch derzeit, wo Israel immer wieder kontrolliert, ob es Internet überhaupt gibt oder nicht. Und dass Israel weiterhin den Gazastreifen besetzt, auch wenn es dort keinen einzigen Israeli gibt, wird so von ziemlich allen internationalen Organisationen bestätigt.
Aber Israel besteht darauf, dass die Regierung der Hamas und der Rückzug der israelischen Truppen dazu führen, dass Israel nicht mehr als Besatzungsmacht für die Bevölkerung im Gazastreifen verantwortlich ist, sondern das ganze Gebiet als Feindgebiet behandeln kann. Damit gehen viel weniger völkerrechtlichen Verantwortungen einher und damit rechtfertigt Israel in der Regel die Zerstörung vom zivilen Leben als bloßen Kollateralschaden.
Und damit zum nächsten großen Punkt, nämlich Terror Space. Mit der Darstellung des Gazastreifens als gefährliches Feindgebiet geht seine Darstellung als Hort des Terrors einher. Das Bild des Gazastreifens als Zufluchtsort für Terroristen hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. Als Kehrseite davon auch das Bild eines vom Krieg zerstörten Trümmerhaufens, steril und ohne Leben. Die kollektive Bestrafung von Millionen Menschen ist irgendwie zulässig, verständlich und auch legitim geworden. Die Zerstörung von Schulen und das Angreifen von UN-Unterkünften, wie es Israel bei all seinen Militärangriffen gegen Gaza getan hat, sind militärische Taktiken, die damit gerechtfertigt werden, dass Israel sich gegen den Terror verteidigen muss. Die Tötung von über 8000 Kindern in der jetzigen Attacke ist auch irgendwie okay, weil eh alle Terroristen sind, die kein lebenswertes Leben verdient haben. Und weil Gaza als Ganzes zu so einem Feindgebiet gemacht wurde, ist es dauerhaft zum Präventivziel geworden. Das Leben dort ist entbehrlich. Infrastrukturnetzwerke werden auf diese Weise in eine terroristische Infrastruktur umgewandelt, einen bösen Apparat, der aufständische Aktivitäten unterstützt, eine Bedrohung, die lokale und regionale Instabilität schafft und die daher bekämpft werden muss, wie das israelische Außenministerium es 2008 beschrieben hat. In den Schlagzeilen, institutionellen Erklärungen und politischen Reden wird unablässig die Notwendigkeit genannt, die den Gazastreifen unterstützende terroristische Infrastruktur zu demontieren, ins Visier zu nehmen, zu zerstören, zu eliminieren und dagegen vorzugehen. Dieselben lebensnotwendigen Systeme, die Strom, Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Abwasser verteilen, werden in ein Narrativ und in eine Politik eingebunden, die sich in wahllose Bestrafung niederschlägt. Und da würde mich interessieren, ich glaube, dass viele HörerInnen auch, wie wird denn eigentlich über Gaza in Israel geredet? Und bevor du antwortest, mir kommt da dieses Buch in den Sinn, das hat ja Amira Haas geschrieben, Drinking the Sea in Gaza. Vielleicht weißt du dazu auch noch was. Genau, aber wie wird denn jetzt in Israel darüber geredet?
Ich glaube, dieser Spruch, das Meer trinken in Gaza ist auch eine Art so, ein Weg zu sagen, verpisst euch, ihr könnt gern sterben. Aber ich bin mir nicht sicher, ich kenne das Buch so nicht. Ich musste vor allem einen anderen Spruch denken, nämlich Lech Le'aza, also geh nach Gaza, eine Anspielung an Lech La'azazel, was etwa Fahr zur Hölle entspricht. Also Gaza wird als eine Art Unort vorgestellt, als ein Zeichen des Bösen und des Gefährlichen und gleichzeitig als irgendwie ganz weit weg und etwas, worum man sich nicht zu kümmern hat. Rechte sagten schon lange vor dem Krieg Linken gerne, wenn sie die Araber so mögen und Israel so schlimm finden, sollen sie besser nach Gaza ziehen. Man bekommt aber in Israel so gut wie gar nichts davon mit, was die Menschen im Gazastreifen tatsächlich erfahren. Ihr Leid wird kaum thematisiert, während die terroristische Gefahr allgegenwärtig ist. Also auch jetzt lange vor dem 7. Oktober. Das ist während kriegerischen Eskalationen wie jetzt besonders krass, weil es als demoralisierend gilt, die schrecklichen Folgen unserer Aktion deutlich zu machen. Das führt aber auch dazu, dass die Rechtsradikalen, die schon seit dem Rückzug 2005 dazu aufrufen, Gaza dem Boden gleich zu machen, immer denken, dass das Militär viel zu vorsichtig und zu nett ist im Gazastreifen und immer mehr Blut fordern.
Der Gazastreifen ist aber nicht nur von Israel abgetrennt, sondern auch vom Westjordanland. Im Laufe der Jahre wurde darum eine Doktrin entwickelt, die von den israelischen Behörden als Trennungspolitik bezeichnet wird. Diese Politik zielt darauf ab, den Gazastreifen zu isolieren und den Kontakt zwischen den Teilen des besetzten palästinensischen Gebiets zu unterbinden. Der Gazastreifen und das Westjordanland haben nicht nur eine gemeinsame nationale Identität, eine gemeinsame Sprache, Kultur und Wirtschaft sowie familiäre Bindungen, sondern sollten nach früheren UN-Resolutionen und Abkommen auch einen palästinensischen Staat bilden. Israelische Sicherheitsbeamte haben in der Vergangenheit erklärt, dass der Zweck der Trennungspolitik darin bestehe, Druck auf die Hamas im Gazastreifen auszuüben und die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu unterstützen. Doch in der Praxis hat Israel diese Politik genutzt, um politische und demografische Ziele zu erreichen, die sich nicht allein aus Sicherheitsgründen rechtfertigen lassen. Verringerung der Zahl der im Westjordanland lebenden Palästinensern, Schwächung der palästinensischen Institutionen, die die Grundlage für einen Staat bilden würden, und Förderung der de facto Annexion des Westjordanlandes auf Kosten grundlegender Menschenrechte.
Und ich finde da die politischen Aspekte ganz wichtig und ganz interessant. Also am Anfang haben tatsächlich die palästinensische Autonomiebehörde die Blockade sogar unterstützt in den ersten Jahren. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall, soweit ich weiß. Obwohl sie natürlich Todesfeinde von Hamas sind, das sind ihre direkte Gegner. Und aus israelischer Sicht, und das betonte in den letzten Jahren auch immer wieder Netanyahu, wofür er jetzt auch ziemlich viel Stress kriegt vom Publikum, war die Idee, dass mit der Trennung die palästinensische Nationalbewegung gespalten gehalten wird und damit verhindert wird, dass eine israelische Regierung je in glaubhafte diplomatische Gespräche für eine Beendigung der Besatzung gedrängt werden könnten. Denn wenn es keine einheitliche palästinensische Führung gibt, kann keine palästinensische Führung für alle PalästinenserInnen verhandeln. Immer wieder, als es Bestrebungen gab, den Konflikt zwischen Fatah und Hamas zu lösen und vielleicht sogar eine einheitliche Führung wählen zu lassen, das passierte beispielsweise 2014, 2017 und zuletzt 2020, hat sich Israel dagegen eingesetzt.
Infolge dieser Politik ist die palästinensische Wirtschaft faktisch zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland aufgeteilt. Studenten aus dem Gazastreifen können nicht an den Universitäten im Westjordanland studieren. Medizinische Teams, Akademiker, Mitarbeiter zivilgesellschaftlicher Organisationen, Wissenschaftler und Fachleute aller Bereiche können nicht zwischen den beiden Gebieten reisen, nicht einmal zu Sitzungen oder zu Schulungen. Und zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland getrennte Familien können nur unter äußerst dringenden Umständen wieder zusammengeführt werden. Ab März 2020 und während des größten Teils des Jahres 2021 nutzte Israel die Coronavirus-Pandemie aus und verschärfte die Abriegelung des Gazastreifens auf ein noch nie dagewesenes Maß. Israel beschränkte den Reiseverkehr nach und aus dem Gazastreifen auf ein Minimum, lange nachdem die Bewegungsbeschränkungen innerhalb seines eigenen Gebiets aufgehoben worden waren, und entzog sich weiterhin jeglicher Verantwortung für die Gesundheit der Bewohner des Gazastreifens. Israel hat außerdem eine Pufferzone innerhalb des Gazastreifens entlang des Grenzzaunes eingerichtet, in der sich ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen des Gazastreifens befindet. Israel verbietet den Bewohnern des Gazastreifens, sich dem Zaun näher als 300 Meter zu nähern, während Landwirten der Zugang bis zu einer Entfernung von 100 Metern zum Zaun gestattet ist. Die Zugangsbeschränkungen in diesem Gebiet werden mit scharfen Waffen durchgesetzt und Israel dringt regelmäßig in die an den Zaun angrenzenden Gebiete ein. Das wird zusätzlich durch das unangekündigte Versprühen von Herbiziden aus der Luft verschlimmert, die die Ernte vernichten. Diese anhaltende Praxis hat nicht nur ganze Landstriche entlang des Grenzzauns zerstört, sondern auch Ernten und Ackerland hunderte von Metern tief im palästinensischen Gebiet, was zum Verlust der Lebensgrundlage der Bauern im Gazastreifen geführt hat. Ein riesengroßes Thema sind natürlich auch die vielen israelischen Militärangriffe auf den Gazastreifen, die Israel seit 2008 immer wieder nicht nur gegen die Hamas, wie Israel es so oft betont, sondern gegen Gaza als Ganzes führt. Vor allem der Krieg von 2014 ist vielen in Erinnerung geblieben, weil er bis vor dem 7. Oktober noch als verheerendster gegolten hat. In diesem Krieg wurden über 2200 Palästinenser, die meisten von ihnen Zivilisten, und 71 Israelis, die meisten von ihnen Soldaten, getötet. Der Krieg hinterließ den Gazastreifen in Schutt und Asche. Mehr als 17.000 Häuser wurden vollständig zerstört und tausende anderer Gebäude, darunter Krankenhäuser, Schulen und Fabriken, wurden zerstört oder schwer beschädigt. Nadia liest euch hier einen kleinen Auszug von Shahd Abu Salama vor, die heute in England unterrichtet, aber zum Zeit dieses Statements noch an der Universität Sheffield ihren Doktor gemacht hat.
Dies ist nicht nur ein Gedenken an die katastrophalen menschlichen, materiellen und emotionalen Kosten, die Israel bei seinem tödlichsten Angriff im Sommer 2014 in Gaza verursacht hat. Es ist ein Gedenken an die andauernde Nakba, die die Palästinenser seit 1948 erlebt haben. Ich bin ein Flüchtling der dritten Generation, geboren und aufgewachsen in einem der größten Flüchtlingslager Palästinas, Jabalia, und stamme ursprünglich aus Beit Jerja, dem immergrünen Heimatdorf meiner Großeltern, aus dem sie vor fast 70 Jahren unter israelischem Beschuss fliehen mussten. Ich wurde als Überlebender geboren. Meine Mutter bekam ihre Wehen während der Ausgangssperre, die das israelische Militär über Jabalia verhängte, den Ort, an dem einige Jahre vor meiner Geburt die erste Intifada ausbrach. Während sie um ihr Leben und ihr noch ungeborenes Kind fürchtete, lief sie durch die Gassen von Jabalia, gestützt auf meine Großmutter, die ein weißes Tuch und eine Laterne in der Hand hielt und hoffte auf Gnade durch die israelischen Soldaten, die auf jeden schossen, der es wagte, die Ausgangssperre zu brechen. Dies ist nur meine Geburtsgeschichte in Kurzform. Und dieser Beitrag würde nicht ausreichen, um das immense Trauma zu beschreiben, das ich seither mit der Bevölkerung von Gaza geteilt habe. In Gaza konnte keine Familie der Trauer entgehen, dass ein Verwandter getötet, verwundet, inhaftiert oder ins Exil geschickt wurde. Meine ist da keine Ausnahme. Dieser Kontext ist notwendig, um alle an den ununterbrochenen Kreislauf der Gewalt zu erinnern, den wir seit der Gründung Israels ertragen mussten. Solche Geschichten, so erschütternd sie auch klingen mögen, sind die tägliche Realität der Palästinenser in den letzten 70 Jahren. Wie kann eine ganze Bevölkerung, die in einem untrennbaren Ghetto eingesperrt ist, so lange einer solchen Brutalität ausgesetzt sein, während die ganze Welt wegschaut? Man würde erwarten, dass eine solch unmenschliche Realität die Regierungen der Welt dazu veranlassen würde, Sanktionen gegen Israel zu verhängen. Stattdessen wetteifern die Staats- und Regierungschefs der Welt darum, Israels tödlicher Sicherheitsapparat zu finanzieren und beteuern bei jeder Gelegenheit Israels Recht auf Selbstverteidigung. Sie akzeptieren Israels irreführende Medienberichterstattung für bare Münze und rechtfertigen die Verbrechen Israels gegen mein Volk, das als Terroristin dargestellt wird, indem sie den Unterdrückten die Schuld dafür geben, dass sie sich legitimerweise gegen ihren kolonialen Unterdrücker wehren, damit sie ihr Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit wahrnehmen können.
Ich möchte aber jetzt nicht auf jeden einzelnen Krieg eingehen, einfach weil uns dafür die Zeit in diesem Podcast fehlt, sondern spezifisch auf ein Ereignis, über das scheinbar nicht genug Leute wissen, nämlich den Great March of Return, also den großen Rückkehrmarsch von 2018 bis 2019. Was dort vorgefallen ist, nämlich massenhafte Verstümmelungen, ist tatsächlich Teil meiner Doktorarbeit und verdeutlicht die Absurdität des Arguments, wieso Palästinenser nicht einfach friedlich gegen Israel protestieren können. Nämlich auch wenn sie friedlich protestieren, wie es dort der Fall war, riskieren sie bewusst ihren eigenen Tod oder lebenslange Behinderungen. Aber von Anfang an. Von März 2018 bis Ende 2019 protestierten tausende PalästinenserInnen in Gaza jeden Freitag am Trennungszaun zwischen dem Gazastreifen und Israel. In dem als großer Marsch der Rückkehr bekannt gewordene Protest forderten die Palästinenser das Recht auf Rückkehr in die Häuser ihrer Vorfahren in den Grenzen von 48 und ein Ende der israelischen Blockade des Gazastreifens. 2018 war das 11. Jahr der israelischen Blockade. Ahmed Abu Al-Tema, der Hauptinitiator des großen Marsches der Rückkehr, nannte die düstere Lage in Gaza, die eine direkte Folge der Blockade sei, als Hauptfaktor, der die PalästinenserInnen zur Teilnahme an den Demonstrationen veranlasste. Die israelische Armee reagierte schnell mit exzessiver Gewalt und tötete bis Oktober 2019 insgesamt 212 Palästinenser und verletzte, oder müsst ihr euch jetzt das mal bewusst sein, 34.450 Menschen. In den ersten Wochen deuteten Berichte von Amnesty, Human Rights Watch und der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem, die während und nach den Demonstrationen veröffentlicht wurden, auf ein kalkuliertes Vorgehen gegen unbewaffnete Personen während der Demonstrationen hin, einschließlich Angriffe auf sichtbar gekennzeichnetes medizinisches Personal und Journalisten. Der Premierminister Benjamin Netanyahu lobte das Verhalten der israelischen Armee mit der Begründung, sie habe Israels Souveränität und die Sicherheit seiner Bürger geschützt. Dies wurde durch Israels Behauptung unterstrichen, der große Marsch der Rückkehr sei von der Hamas organisiert und angeführt worden, die zu Gewalt aufgerufen habe und beabsichtige, eine Masseninfiltration der Bevölkerung des Gazastreifens nach Israel herbeizuführen. Fast ein Jahr später kam die Sonderuntersuchung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im März 2019 zu einem eigenen Urteil. Die israelischen Sicherheitskräfte haben in großem Umfang gegen die internationalen Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht verstoßen und Handlungen begangen, die möglicherweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen.
Stimmt es aber nicht, dass nach einem friedlichen Anfang der Marsch immer mehr auch als Anlass genutzt wurde, bewaffnete Aktionen durchzuführen?
Also das wurde immer wieder verbreitet, ist aber eben nicht das, was viele Menschenrechtsorganisationen und auch die UN dann gesagt haben. Und es ist auch keine der Bilder, die ich gesehen habe von dem Rückkehrmarsch, haben irgendwie darauf hingedeutet. Was passiert ist, ist, dass die UN beklagt hat, dass die Hamas schon dazu gepusht hat, zum Beispiel so brennende, wie nennt man das denn, Kites?
Drachen.
Ja, so Drachen, genau. Also die haben halt wirklich Drachen genommen, also wie diese Winddrachen, die Kinder benutzen, und haben die angezündet und sozusagen durch den Wind getragen, dann über diesen Trennungszaun auf israelisches Gebiet und auch auf Agrarflächen halt rübergeschwappt sozusagen. Und dadurch sind eben auch Felder abgebrannt.
Auch so Ballons gab es, also nicht nur Drachen, sondern auch
genau,
so
Ballons. Genau, also es gab auch Ballons, es gab Drachen, also es wurde halt sozusagen viel mit diesen sehr at home zusammengebastelten Materialien gearbeitet. Und die Hamas, was sie gemacht haben, also am Anfang waren sie eigentlich so gar nicht daran beteiligt, die haben sozusagen deren Blessing gegeben, was dann wiederum ihre Popularität verstärkt hat im Westjordanland und im Gazastreifen. Dann haben sie natürlich Leute nicht davon abgehalten, wenn die sowas gemacht haben. Das hat die UN beklagt. Und das waren eher so die Punkte. Aber dass sie da jetzt die Initiatoren waren, es hat auch sehr viele Palästinenser gestört, dass es so dargestellt wird, weil das so ein bisschen wieder davon ausgeht, dass PalästinenserInnen haben ja keine Agency. Die sind nur so Marionetten der Hamas dort und alleine kriegen die nichts auf die Reihe und sind so unterdrückt. Das war es nicht, sondern die Hamas hat eher versucht, es dann zu koopten, um selber gut dazustehen, weil das schon eine der wenigen Male ist, oder ich glaube, deshalb wollte ich jetzt auch drüber reden, weil das so ein besonderer Zeitpunkt ist, dass PalästinenserInnen sich in der Zivilgesellschaft selbst organisiert haben, und die Bilder, die damals da waren, waren eher von Familien, die wirklich auch Barbecues abgehalten haben unter Zelten in der Nähe von diesem Trennungszaun. Also das waren keine, die haben teilweise Partys da gefeiert, und dann haben halt vor allem junge Männer in der Nähe dieses Trennungszauns demonstriert, und die haben mit Steinen zum Beispiel geworfen. Also es gibt so ein sehr krasses Bild von einem oberkörperfreien Palästinenser mit der Kefir um den Kopf, der diese massive Steinschleuder hat. Aber man muss sich da immer wieder bewusst sein, du hast einerseits diese Person, die so fotografiert wird, und auf der anderen Seite hast du Scharfschützen, die zu dem Zeitpunkt, das ist auch Teil meiner Recherche, eigentlich sollten wir mal auch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, was wirklich interessant ist, weil es so ein Symbol ist für vieles, was eigentlich passiert. Zu dem Zeitpunkt haben israelische Soldaten eine neue Waffe ausprobiert und die an den Palästinensern getestet. Und das war eine von der Tabor-Reihe. die dann im selben Jahr in verschiedenen Verteidigungs-Trade-Messen ausgestellt wurden, unter anderem in Indien, aber auch in England dann. Und da gibt es so sehr viel. Und da gibt es eine tolle Organisation, die heißt Hamushim. Mhm. Hast du von der mal gehört?
Ja, ja, ich kenne die gut.
Ja, die haben dann eben eine israelische Organisation. Ja. Und die haben über Drohnen zum Beispiel geredet, welche Drohnen da ausprobiert wurden an Palästinensern in dieser Zeit, wo halt auch viele verletzt wurden und getötet wurden, weil halt ganze Tränengaskanister von Drohnen runtergeworfen wurden über zum Beispiel Familien, die im Zelt waren und ein Barbecue gemacht haben. Okay, das ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber es ist wirklich ein interessantes Thema. Deshalb bin ich da on fire, wenn ich drüber rede. Doktorarbeit.
Ich glaube, es ist auch einfach wichtig anzumerken, also nach meinem Verständnis, wenn sowas wie Great March of Return mit Hamas zusammengewürfelt wird, ich glaube, dass diese Aktion teilweise als Gegenentwurf zu Hamas damals quasi vorgeschlagen wurde. Und deswegen war das nicht so einfach für Hamas, da das okay zu geben als Regierung, weil das eben eine Art unbewaffneter Widerstand war. Und was das dann für Folgen hat, dass das so niedergemetzelt wurde und wenig Veränderung gebracht hat, das kann man sich, glaube ich, vorstellen.
Vor allem 35.000 Leute. Also ihr müsst euch mal diese Zahl vor Augen halten. 35.000 Leute, die wirklich verkrüppelt wurden. Im Gegensatz zu 200 Toten, das ist ja das Krasse. Das ist das so, normalerweise sehen wir extrem viele Tote und viele Verletzte und dann sehen wir extrem wenig Tote, vergleichsweise über 2 Jahre, aber Massen an Verletzten. Und das ist halt so eine Massenverstümmelung wirklich. Und Fun Fact, weil du das angesprochen hast, dass Hamas damit zusammengewürfelt wurde. Ich habe einmal mit Hibba Jamal hat den meisten Teil natürlich geschrieben. Ich habe wo wir über die Deutsche Welle geschrieben haben und die Entlassungen von AraberInnen, vor allem halt wegen Palästina. Mhm. Und da ging es vor allem darum, dass halt super viel angeprangert wurde von der Untersuchungskommission, die aber Sachen angeprangert hat, die faktisch richtig waren in der Deutschen Welle Berichterstattung. Und eins davon ging über den großen Rückkehrmarsch, wo halt die Untersuchungskommission aus sogenannten Experten, die natürlich keine Experten sind, gesagt haben, ja, aber das war eine Hamas-inszenierte Demonstration, dieser große Rückkehrmarsch. Und das stimmt einfach nicht. Das heißt, sie haben eigentlich bemängelt, was richtig war an diesen wenigen deutschen Wellenberichten, die richtig sind zu Israel-Palästina. Und das ist auch nochmal aufgefallen, das ist so, es muss wieder zusammengewürfelt werden, weil Gaza ist Hamas. Und Hamas ist gleichzeitig Gaza und deshalb geht es gar nicht, dass da irgendwas passiert, ohne dass Hamas, die radikal-islamische Hamas, da Einfluss drauf hat. Und ich glaube, das war ja auch der Punkt von dieser Podcast-Folge, damit es gibt ein Gaza ohne Hamas, aber es gibt auch ein Gaza mit Hamas. Und natürlich kann man die zwei nicht immer trennen, aber ich glaube, es ist immer so auch ein bisschen lazy, das immer nur miteinander zu verwürfeln.
Ja, aber dazu kommen wir mehr zu sprechen nächstes Mal.
Genau, aber jetzt hat weiter im Text zu diesem Rückkehrmarsch. Im Jahr 2019 wies der stellvertretende Generalsekretär für Menschenrechte im UN-Amt für humanitäre Koordinierung, meine Güte, wir sind Namen auf Deutsch so lang, das heißt UN OCHA abgekürzt, Andrew Gilmore darauf hin, dass tausende von palästinensischen Kindern viel zu häufig von Scharfschützen getroffen werden, die genau wissen, was sie tun und die mit großer Genauigkeit zielen. Manchmal um zu töten, häufiger um zu verletzen. Auch die Sonderuntersuchung des UN-Menschenrechtsrats, also UNHRC, geht davon aus, dass Scharfschützen der israelischen Armee mehrere Minderjährige absichtlich erschossen haben, weil sie wussten, dass es sich um Kinder handelte. Ein Beispiel von vielen. Am 14. Mai 2018 schossen die israelischen Streitkräfte einem 16-jährigen Schüler aus Shujaya, Gazastadt, mit scharfer Munition ins Bein, wodurch es 3-mal amputiert werden musste. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat auch Daten zu den durch scharfe Munition verletzten Körperteilen zusammengetragen, aus denen hervorgeht, dass die unteren Gliedmaßen bei weitem am häufigsten getroffen wurden. Insgesamt machten Verletzungen der Gliedmaßen 87% aller Schussverletzungen aus. Mehr als 1000 PalästinenserInnen, die an den unteren Extremitäten verletzt wurden, benötigten eine Rekonstruktion der Gliedmaßen. Die UN-Sonderuntersuchung dokumentierte mehrere Fälle, in denen PalästinenserInnen erschossen wurden, obwohl sie hunderte von Meter von den israelischen Streitkräften entfernt und sichtbar mit zivilen Aktivitäten beschäftigt waren und keine unmittelbare tödliche Bedrohung darstellten. Beispiele für Tötungen und Behinderungen erstrecken sich über mehrere Seiten in dem Bericht. Während des großen Rückkehrmarsches wurden 3 deutlich gekennzeichnete Ärzte und Sanitäter getötet, mehr als 800 verletzt und Dutzende von Krankenwagen angegriffen, wobei auch Sanitäter direkt mit Tränengas und scharfer Munition beschossen wurden. Während des großen Marsches der Rückkehr wurden doppelt so viele Ärzte angegriffen wie bei allen 3 frühen Militäroffensiven zusammen. Eine von ihnen war die 21-jährige Sanitäterin Razena Najjar, die von einer scharfen Kugel in die Brust getroffen wurde, als sie sich um verletzte Palästinenser östlich von Khan Yunis kümmerte. Diese Angriffe auf das Gesundheitswesen sehen wir natürlich auch jetzt und wir haben in einer vorherigen Folge bereits darüber gesprochen. Es ist kein Zufall, dass auch jetzt Ärzte getötet oder entführt werden und Krankenhäuser zuerst durch mangelnde Stromversorgung und Bombardierungen außer Betrieb genommen werden. Die Infrastruktur, die eigentlich das Leben erhalten sollte, wird in ein System verwandelt, das Leben selbst bedroht. Diese infrastrukturelle Gewalt zeigt sich darin, dass die Gesundheitsinfrastruktur des Gazastreifens als Ort der Schwächung und schließlich des Zusammenbruchs ausgewählt wird. Schließlich ist die langfristige Aushöhlung der Gesundheitsinfrastruktur des Gazastreifens ein wesentliches Symbol für Israel, wer die ultimative Souveränität über die Gebiete besitzt. Durch die Schwächung lebensrettender und lebenserhaltender Infrastrukturen hat Israel die Macht, das Leben auch nach einer Verletzung und/oder Behinderung zu definieren. In einem System ohne Ressourcen können Verletzte nicht geheilt werden, Behinderte kein würdevolles Leben aufbauen. So, das war jetzt, glaube ich, ganz schön viel Input zu Gaza und dem Hintergrund. Wir hoffen, dass die Folge euch mehr Wissen gibt, um alles einzuordnen, wenn ihr Gaza wieder in den Nachrichten seht oder in Diskussionen gelangt über die Entwicklungen, die zum jetzigen Krieg geführt haben. Seit dem 7. Oktober haben wir aufgehört zu zählen, wie oft wir dachten, dass die Krise in Gaza nicht noch schrecklicher werden könnte. Die Tatsache, dass in fast 3 Monaten 20.000 Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen Kinder und Frauen, und mehr als 52.000 tendenz steigend lebensbedrohliche und veränderte Verletzungen erlitten haben, ist sowohl entsetzlich als auch vor allem ein Hohn für die Menschheit. Die Schrecken sind endlos für die Menschen, die in Gaza gefangen sind. Wir haben durchschnittlich 300 Tote pro Tag, ein zerstörtes Gesundheitssystem, in dem nur 9 der 36 Krankenhäuser des Gazastreifens teilweise funktionieren. Im Norden gibt es kein einziges mehr. Kinder, die zu Waisen wurden, nachdem ihre Eltern getötet wurden. Krankheiten, Hunger und Mangel an sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen stellen neben den Bomben und Kugeln eine weitere brennende Gefahr für Millionen dar. Ein ständig gefährlicher und begrenzter humanitärer Raum, in dem lebensrettende medizinische Güter nur selten und zu wenig geliefert werden können. Und natürlich auch die psychischen Traumata, die viele Jahre lang verfolgen werden. Eigentlich könnten wir deshalb jeden Tag eine neue Folge machen, aber dafür sind wir nur 2 Menschen. Und mit der nächsten Folge ergänzen wir noch ganz viel zu Gaza und seine Geschichte, wenn wir über die Hamas ins Detail gehen.
Die nächste Folge wird übrigens die vorletzte sein, bevor wir in eine dringend benötigte Betriebspause gehen. Sowohl Lena als auch ich brauchen wieder Zeit, uns zu sammeln, eine neue Staffel vorzubereiten.
Aber keine Sorge, bevor es in die Betriebspause geht, machen wir noch eine Q&A-Folge, damit ihr uns nicht zu sehr vermisst. Also, bis dann.
Bis dann.